habe so viel Gedanken, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir hatten Alpha-Kurs die Woche, also dieser Nachkurs. Und das Thema war, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und haben dann gelesen im Alten Testament von dem Manna, was ja auch wie Brot war für das Volk Israel, was vom Himmel kommt und was das Volk Israel gegessen hat. Und Jesus legt ja dann das aus, dass das Manna damals in der Wüste nicht das wahre Manna ist, sondern dass er das richtige Manna ist. Also er ist das Brot des Lebens, was vom Himmel kam. Und ich habe dann so darüber gesprochen, dass das einen Zeitpunkt gab in der Weltgeschichte, wo der Himmel offen war. Und es war dann, als Jesus auf diese Erde kam. Er sagt ja, ich bin das wahre Manna, was vom Himmel gekommen ist. Also Jesus kam von oben herab, vom Himmel, auf diese Erde. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, dass er wieder aufgefahren ist und zur Rechten Gottes jetzt sitzt und dort regiert. Und so habe ich ihn auch irgendwie die Woche, als ich Lobpreis gemacht habe, wahrgenommen, dass er dort regiert und dort sitzt. Aber ich habe es auch so eine Schönheit gespürt und so eine Liebe. Es war jetzt nicht nur ein Gott, der da herrscht und regiert wie ein König, sondern es war auch ein Gott, der uns liebt. Und um das geht es mir heute Morgen, dass von da oben kommt was runter zu uns und es ist der liebende Gott, der seinen Sohn schickt. Und das ist das Evangelium, ist Gott liebt diese Menschen und er schickt uns seinen Sohn, um uns zu retten. Also mir geht es heute Morgen ums Evangelium und ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt auch wirkt in dem Moment, wo wir so zusammenkommen und dass er so wie in euer Herzen imprint, das Wort ist mir immer eingefallen, so was einprägen will in euer Herz heute Morgen, was ihr mitnehmen könnt. Also der Heilige Geist möchte zu euch reden. Jetzt nicht, dass er möchte zu euch reden durch sein Wort. Und das wünsche ich mir, dass es heute passiert und das glaube ich auch, dass es passiert. Und vielleicht, wenn ihr merkt, dass jetzt gerade der Heilige Geist während der Predigt irgendwann redet, dann nehmt es mit. Das will er in euer Herz prägen, damit es da bleibt und das entwickelt dann eine Kraft entwickelt. Mein Arbeitskollege, ich habe ja lange auf Montage gearbeitet, so Alarmsysteme bei ganz reichen Leuten, Multimillionäre, die reichsten Leute Süddeutschlands. Ein Mann hatte zum Beispiel, dem haben wir Nebelmaschinen eingebaut in jedes Zimmer, 2 Stück. Und wenn ein Einbrecher reinkommt, das Fenster, dann sollte innerhalb von 3 Sekunden der Raum voll Nebel sein, dass er nicht mehr rausfindet. Im gleichen Zug haben sich die Fenster geschlossen und es ist ein stiller Alarm raus. So. Also der kam da nicht mehr raus. Und dann war im ganzen Haus voller Nebel. Die haben wir dann immer gewartet einmal im Jahr. Und wenn ich rein wollte, gab es an der Tür so einen Augenscanner. Und er hat immer gesagt, eine weibliche Stimme hat immer gesagt, we are sorry, you're not identified. Also ich war nicht eingelesen, mein Auge. Ich musste dann immer einen Code eingeben. Und da sind wir einfach viel rumgefahren, teilweise 1-2 Stunden und haben Alarmanlagen eingebaut. Abends bin ich dann immer in meinen Bauwagen, habe ja im Bauwagen gewohnt, da war die Tür auf. Tags habe ich beim Multimillionären die Sicherheitshäuser gebaut. Und habe ich immer die Bibel gelesen, weil ich bin nicht gefahren, mein Kollege ist gefahren. Und dann sagt irgendwann mein Arbeitskollege, er kann es nicht verstehen, warum ich jeden Tag die Bibel lese. Irgendwann ist ja fertig. Also irgendwann hast du doch das mal gelesen. Und ich muss sagen, ich lese bis heute die Bibel und deswegen lese ich auch heute wieder aus der Bibel, weil wir müssen das immer wieder hören. Und der Heilige Geist möchte immer wieder uns das neu deutlich machen und in unser Herz einprägen. Ich möchte immer wieder das Evangelium hören. Mir geht es heute Morgen ums Evangelium. Ich versuche das jetzt noch irgendwie zu verbinden mit dem Vater Unser. Wir sind am Vater Unser. Und ich bin das erste Mal hängen geblieben an einer Stelle. Ich wollte eigentlich jede Stelle mehr drüber reden. Diesmal hängen wir noch an der Stelle und vergib uns unsere Schuld. Das ist nicht gerade die attraktivste Stelle so, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, die ist noch wichtig. Also was bedeutet denn das Evangelium? In der Bibelschule hatten wir mal die Aufgabe, unserem Nachbar in einer Minute das Evangelium zu erklären. Das mache ich jetzt nicht mit euch, weil ich finde es immer schrecklich, wenn ich dann irgendwie mit meinem Nachbarn reden muss, morgens im Gottesdienst, wo ich noch gar nicht richtig wach bin. Aber was werden das für euch, wenn ihr es jetzt eurem Nachbarn erklären müsstet, in einer Minute, das Evangelium? Was ist denn das? Evangelium. Wir haben auch vom Achim in der Predigt vom Evangelium gehört. Evangelium heißt wörtlich, also es kommt aus dem Griechischen, Euangelion. Also Eu heißt gut, gibt ja auch zum Beispiel Eustress, wenn es schon mit guter Stress. Eu heißt gut und Angelos ist dieser Bote, so ein Botschafter. Und Euangelion ist dann eine gute Botschaft, gute Nachricht. Und jetzt war das früher im Alten Testament so, Israel war ja immer in Kriege verwickelt und auch die ganzen Völker hatten immer Kriege ringsrum. Und die Frauen haben zu Hause gewartet und die Männer sind in den Krieg gezogen. Und dann lesen wir in Jesaja 52, da hat man dann zu Hause gewartet, bis irgendwann eine Botschaft kam von der Front, ob man den Krieg jetzt gewonnen hat oder verloren. Wenn man ihn verloren hatte, musste man rennen, dann kamen wahrscheinlich die Feinde. Und wenn man ihn gewonnen hat, hat man auf den Freudenboten gewartet, der die gute Nachricht bringt. Also es war so einer, ich lese es, Jesaja 52, Vers 7. Da schreibt Jesaja von diesem Freudenboten. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkünden, Gutes predigen, Heil verkündigen, die sagen zu Zion, dein Gott ist König. Nochmal, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten. Also der muss da irgendwie gehüpft sein. Der Freudenbote brachte von der Front die Nachricht, dass der Krieg gewonnen ist. Der ist zurückgehüpft, das war so ein Junger voller Freude, der ist getanzt und das haben die schon von Weitem gesehen. Er kommt und an seinem Schritt haben sie gewusst, wir haben an der Front gewonnen. Der Frieden verkündet, ja, es ist Frieden, weil man hat den Feind besiegt, also es muss jetzt keinen weiteren Kampf mehr geben, der Feind unterliegt. Und das ist das Evangelium, das ist der Freudenbote. Hier wird das Wort Evangelium benutzt und es taucht dann immer wieder auf, die gute Nachricht von dem Krieg, der gewonnen ist. Und das ist die Nachricht auch für uns heute Morgen. Das Evangelium heißt, da hat ein Kampf stattgefunden zwischen Gott und dem Teufel. Und dieser Kampf ist beendet. Und Jesus hat gesiegt. Und Jesus hat am Kreuz gesiegt, ist dort gestorben. Und dort wurde das alles besiegelt durch seinen Tod. Und dann hört es nicht auf, sondern er ist auferstanden. Und er sitzt jetzt zur Rechten Gottes oben. Also rechts heißt auch immer, dass er Vollmacht hat und hat Autorität zu regieren. Und alles, was hier auf dieser Erde und in der Welt und im Universum passiert, ist in Jesu Hand. Er hat die Autorität bekommen, er sitzt dort. Er steht nicht mehr, sondern hat sich gesetzt, weil es vollendet war, dieses Werk. Und es heißt auch in der Schrift, dass jedes Knie sich beugen muss irgendwann vor diesem Jesus. Irgendwann steht jeder vor Jesus und muss anerkennen, dass er Herr ist. Und umso besser und umso mehr freue ich mich, dass ich die Gnade habe, das jetzt schon anzuerkennen. Und das ist die gute Nachricht. Jesus kam vom Himmel herab, um uns zu retten. Und er hat diesen Sieg für uns errungen. Und wir dürfen das annehmen im Glauben. Also, das war es eigentlich schon für heute Morgen. Das ist die gute Nachricht. Oder soll ich noch? Also mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Es geht natürlich um uns noch, dass wir das glauben. Also Markus 16, Vers 16 heißt zum Beispiel. Das ist dann der Auftrag. Das geht hin und in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Also glauben und taufen, das gehört noch irgendwie da zusammen. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also das predigt das Evangelium aller Kreatur, also die gute Nachricht von Jesus. Und wer das dann glaubt und getauft wird, der wird selig werden, der wird errettet werden. Mehr ist es nicht. Das ist das Evangelium. Jetzt haben wir aber ein Problem. Ich habe es dabei, das Problem. Das sind jetzt, das soll jetzt Silbermünzen sein, das sind Unterlagscheiben. Aber es sind Silbermünzen. Und ich habe eine Silbermünze dabei. Und da habe ich heute Morgen mit dem Schraubenzieher ein E geritzt, geprägt. Ja. Also ich habe dem eine Prägung gegeben, E für Evangelium. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium, was damals gepredigt wurde. Und es war ganz einfach am Anfang. als nachdem Jesus da war, hat er gepredigt, oder auch schon während er da war, tut Buße und glaubt. Und die Jünger haben das auch gepredigt. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, das fuhr ihnen durchs Herz. Also die Botschaft war ganz einfach, man hat es vom Alten Testament hergeleitet, zum Beispiel Petrus an Pfingsten, und haben sie gesagt, was sollen wir machen? Es fuhr ihnen durchs Herz, und dann sagt er, tut Buße und lasst euch taufen. Das ist das Evangelium, ganz einfach. Und der Teufel weiß ja, er kann das nicht mehr zerstören und er kann das nicht rückgängig machen. Was am Kreuz passiert ist und was in der Auferstehung passiert ist, hat den Feind überwunden. Er hat keine Macht mehr. Also hat er nur eine Chance, dass er ganz viele von diesen Münzen, ich vergleiche es vielleicht mal mit einem Bild. Stellt euch mal vor, es ist ein König und es ist ein Volk, und das Volk ist ganz arm, und jeder in dem Volk kriegt so eine Münze. Und wer diese Münze hat, der ist total reich. Der kann total sich glücklich schätzen, der ist nicht mehr arm. Der König verteilt jedem so eine Münze. Und jetzt hat der König aber so einen Feind, einen Widersacher, und der Widersacher will aber nicht, dass die Leute das noch glauben oder das wirklich. Und dann geht er einfach hin und bringt ganz viele Münzen in Umlauf. Und das ist so ein Bild für den Teufel. Hier ist das Evangelium, ich mache es jetzt mal hier rein. Und der Teufel hat nur eine Chance, dass er ganz viele scheinbare Evangelien in Umlauf bringt. Und jetzt weiß ich nicht, ich brauche jetzt jemand Jüngeres, der das Evangelium findet. Also, wir haben jetzt quasi ganz viele Evangelium. Evangelium heißt gute Nachricht. Also, was sind denn so gute Nachrichten, die man so heute hört? Wisst ihr gerade eine, die gerade öffentlich bekannt ist? Eine gute Nachricht aus Nachrichten? Was sind so gute Nachrichten, die man so hört? Also, ich habe heute kurz überlegt. Eine gute Nachricht ist natürlich, Deutschland ist qualifiziert für die EM. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber das habe ich ganz kurz gelesen im Live-Ticker. Oder eine andere gute Nachricht, das iPhone X11 Max Pro ist rausgekommen, kostet 1.249 €, muss man unbedingt haben. Das sind so Nachrichten, die wir hören. Und da gibt es so viele, dass wir irgendwann, die Menschen können gar nicht mehr klar unterscheiden. Und dann gibt es aber auch Nachrichten, gute Nachrichten, die direkt das Evangelium eigentlich angreifen und das verschwommen machen. Und das versuche ich jetzt darzustellen an der Entwicklung von der Kirchengeschichte. Also ich habe ja gesagt, am Anfang, Petrus hat gepredigt, tut Buße, und dann haben 3000 Leute Buße getan. Das Evangelium, das war noch ganz klar, wir sind errettungsbedürftig, wir sind schuldig, wir brauchen Umkehr, wir brauchen Rettung. Und dann hat sich das Christentum irgendwann so stark ausgebreitet, obwohl man es verfolgt hatte, dass der Kaiser Konstantin so um 300 nach Christus gesagt hat, jetzt gibt es nur noch eine Chance, wir machen einfach eine Staatsreligion draus. Und dann hat er gesagt, das ist jetzt eine Staatsreligion, jeder darf Christ sein, und die ganzen Feste, das was vorher Sommersonnenwende war oder das Fest der Ostera, das wird jetzt Ostern, Weihnachten war, glaube ich, irgend so eine Sonnenfest, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und hat die ganzen Feste, die es gab, einfach zu christlichen Festen gemacht. Also war das Christentum legal. Und die Botschaft war immer noch, tut Buße, das ist schon noch geblieben, aber es hat sich mehr auf diese Feste verlagert. Christentum war eine Religion von Festen an hohen Feiertagen. Das sieht man auch in der katholischen Kirche, wie stark diese Feste noch den religiösen Alltag prägen. Und dann im Hochmittelalter hat sich das aber irgendwann geändert, so 1000 nach Christus, 1050, hat man das Christentum neu definiert und hat gesagt, wenn jemand Christ ist, dann das ist jemand, der gute Taten macht, der gut ist oder der ein guter Mensch ist. Das hat die katholische Kirche auch heute stark noch, so diese guten Taten, diese Almosen. Und das war dann ging diese Entwicklung weiter, und irgendwann im 17. und 18. Jahrhundert, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, da gab es so eine Phase der Aufklärung. Da kam ganz viel Wissenschaft rein und ganz viele Theologen, und die sind dann zu dem Schluss gekommen, im Prinzip ist es ja besser, wenn wir unseren Verstand jetzt mal einschalten und diese Religion mal auf die Seite schieben. Und wenn wir den Verstand einschalten, kommen wir eigentlich zu dem Schluss, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Für was brauchen wir eigentlich noch Gott? Was dann eigentlich nur noch geblieben ist, ist, dass der Mensch ein guter Mensch ist, also dass er gute Taten tun soll. Ich bin ein guter Mensch, so, das ist geblieben und das ist bis heute geblieben. Ich bin ein guter Mensch. Und das prägt unsere Gesellschaft. Also ich gebe euch ein Beispiel. Beispiele sind ja immer gut. Ich habe ja mal in der Entschuldigung, ich erzähle immer was von meinem Leben, aber mir fällt oft nichts anderes ein. Ich habe in der Wagenburg gelebt mit so Freaks. Also der rechts neben mir, der war so Reiki-Meister, er hat mir mal von seinem Erleuchtungserlebnis erzählt. Der links neben mir, also es waren so 2-3 Meter immer, der war Moslem und hat sich zum Buddhismus bekehrt. Und hat mir immer gesagt, ich darf keine Fliegen töten und kein Fleisch essen. Und dann hat der vorne wohnt gesagt, hey, bringst du mir noch Zigaretten mit, wenn du zur Tanke gehst? Und hat gesagt, nein, das unterstütze ich nicht, ich bin Buddhist. Hinten hat einer gewohnt, der hat sich einen neuen Namen gegeben, der war dann so ein Zauberer irgendwie. Und wir hatten die geniale, also haben noch mehr Leute gewohnt, wir hatten die geniale Idee, dass wir diese Welt verbessern wollen, klar. Und wir haben einen Verein gegründet, braucht man 7 Leute und hat eine Satzung entwickelt, das war schon professionell. Und ein Thema der Satzung war, wir wollen dieser Welt ein Stück Liebe geben. Wir wollen dieser Welt was geben, was diese Welt nicht hat. Und ich erinnere mich dann, die 4., 5. Satzung hat der eine dann dem anderen irgendwas gesagt wegen seiner Freundin und der war dann so beleidigt, dass er aufgestanden ist und ihn geschnappt hat und ihn am Kragen geschüttelt hat. Und plötzlich war es vorbei mit dieser Liebe und mit diesem ganzen Verein, wo wir der Welt Liebe schenken wollten. Obwohl da so eine Illusion war, wir sind doch alle gut und wir haben was Gutes zu geben, mussten wir dann doch irgendwie erkennen, irgendwie haftet dem Gutsein doch immer was an. Der Mensch ist gut, ich bin gut, haut doch nicht so ganz hin. Eigentlich ist es sogar, wenn wir ehrlich sind, andersrum. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind und mal hinschauen, merken wir, dass wir uns doch immer wieder im Alltag Fehler machen, Schuld aufladen, dass was passiert, wo wir ein ungutes Gefühl haben, wo wir merken, hey, das ist eigentlich nicht okay, was ich mache. Ist ja auch klar, ich meine, der Mensch hat von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen. Wir haben die Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden. Und jeder Mensch hat ein Gewissen und dieses Gewissen sagt ihm eigentlich ganz klar, was falsch ist oder nicht, egal in welcher Kultur und in welcher Religion. Und wir in Deutschland und in Europa haben auch ein Gewissen und wir wissen eigentlich, was falsch ist. Aber der Feind hat es angegriffen das benutzt er dann irgendwie und wir gehen so damit um, dass wir sagen, nee, ich bin eigentlich kein schlechter Mensch. Weil das fühlt sich ganz schlimm an, ein schlechter Mensch zu sein. Und da hat sich eine Kultur in Europa entwickelt, wo Menschen sagen, ich bin ein guter Mensch. Ich tue Gutes, ich gebe meine Almosen und ich lüge nicht. Und ich bin ein guter Mensch. Und wenn du jetzt Menschen ansprichst und vom Evangelium und du erklärst ihnen das mit Jesus und Rettung, die sagen dir, ich brauche keine Rettung. Ich bin eigentlich ganz okay, so wie ich mein Leben handhab. Gut, ich trinke mal einen über Durst oder so, oder so eine Notlüge rutscht mir mal raus. Aber ich bin eigentlich ein guter Mensch. Und die Konsequenz ist aber eigentlich, dass wir auch so einen guten Standard erhalten müssen. Ich muss ja dann auch so ein bisschen mich gut verhalten. Das heißt, ich muss mich gut kleiden, ich muss gut reden. So in der Öffentlichkeit muss ich eigentlich gut sein. Weil ich will ja ein guter Mensch sein. Und dieses Drängen in mir, dass ich eigentlich nicht gut bin, das versuche ich irgendwie zu überspielen. Ich bin ja ein guter Mensch. Und wenn ich dann Auto fahre und der andere Idiot da jetzt wieder blöd rechts abbiegt, dann ist das halt kein guter Mensch. Ich fahre super Auto, aber die Hupe da, der kann einfach nicht fahren. Und so geht es aber die ganze Zeit während dem Auto fahren. Und wir merken aber nicht, dass wir doch keine guten Menschen sind, sondern dass wir uns urteilen und sagen, ich bin gut und der ist schlecht. Also wir brauchen natürlich dann auch, wir erheben uns. Und da kommt so ein gewisser Stolz rein. Und wenn ich in manchen Orten rumlaufe, auch hier in der Gegend gibt es Orte, wo ich merke, da ist so eine Erhabenheit, so ein Stolz, ich habe es drauf, ich habe eine gute Familie, ich habe gesunde Kinder, meine Tochter studiert, Hydrologie oder so? Oder, nee, die studiert natürlich was Besseres, Betriebswirtschaft. Ich bin gut und ich war jetzt auf dem Reiterhof mit meiner Tochter und das sind auch so Leute und ich spüre das irgendwie, weil ich habe immer so das Gefühl früher gehabt, ich bin schlecht, weil ich war natürlich auch immer ein bisschen so rebellisch und alle haben mir immer gesagt, du bist eigentlich nicht so gut. Und ich spüre das dann, wenn Leute so erhaben sind, das merke ich sofort. Und da war auch so eine Frau mit zwei Kindern, die war so absolut, ich bin so. Und dann kommt aber irgendwie der Chef vom Hof und schreit rum, hey, der hat jetzt schon wieder da oben so blöd geparkt. Wer hat schon wieder so blöd geparkt? Und ich habe ehrlich gesagt vorher auch noch gedacht, ob ich da parke. Da steht aber Einfahrt frei halten. Ich habe gedacht, Mensch, komm, parkst kurz 5 Minuten runter, merkt doch keiner. Und dann habe ich gesagt, Patrick, reiß dich zusammen, du parkst jetzt ganz brav da vorne und läufst 50 Meter mehr. Und dann hat die Frau aber da geparkt und sie dann so, ja, ich habe da geparkt, aber ich habe das Schild nicht gesehen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich da parken muss. Und dann stand da eben so ein Unimog, der wollte durch, sorry, so, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall konnte sie das natürlich nicht zulassen, dass sie gerade nicht gut ist, sondern dass gerade in ihrem Leben, was es gibt, eine Realität, und dass das gerade offenbar wird, dass es einen Teil von uns gibt, der eigentlich dunkel ist, der düster ist, ein Schatten. Wir versuchen diesen Schatten eigentlich irgendwie zu überdecken und es kann uns auch in der Gemeinde passieren, weil wir sind ja beeinflusst von dieser Kultur. Wir wollen nicht diese Schatten zeigen. Also wenn jetzt jeder mal anfangen würde, was er diese Woche so gerade gemacht hat, so Schatten, was er gemacht hat, wenn niemand da war, und wir so eine Kultur hier entwickeln würden, dass wir alle Sünder sind, das würde extrem unsere Gemeinschaft verändern. Wenn ich dann mal frage, hey, wie geht's denn dir, dann sagt der andere nicht, hey, mir geht's eigentlich gut, sondern wie geht's dir wirklich? Ah, mir geht's eigentlich, die Woche habe ich echt einen Hänger gehabt, ich bin wieder in das alte Muster rein. Und wenn wir anfangen, ehrlich zu werden, dann haben wir einen Schlüssel und einen Zugang zum Evangelium. Der Schlüssel und der Zugang zum Evangelium ist genau diese Tatsache. Und wir sehen das in Lukas 18. Da gibt es sogar, Jesus stellt es dar, was er damit meint. Lukas 18. Und zwar sind zwei im Tempel, ein Pharisäer und ein Zöllner. Zöllner kennt ihr, ganz miese Typen. Also wirklich schlimme Typen, Abzocker, die standen an der Straße und gesagt, gib mir noch dein letztes Geld. Und eben ein Pharisäer, kennt ihr auch, sind die ganz Guten. Vers 10, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Nicht jener, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Also Jesus gibt hier den Schlüssel für das Evangelium. Und er sagt nicht der, der zweimal fastet und der gut in die Gemeinde gespendet, seinen Zehnten, sondern der, der dasteht und sagt, ich habe nichts zu bringen vor diesem heiligen Gott. Ich stehe heute Morgen vor diesem Thron, vor diesem Jesus und ich habe nichts in der Hand außer meine Schuld. Und der ist der, der gerechtfertigt wird. Und vielleicht habt ihr es schon mal gemerkt, im Umgang mit Menschen, die eine Erkenntnis haben darüber, dass sie vor Gott schuldig sind und nichts zu geben haben. In der Gemeinschaft mit solchen Leuten fühle ich mich oft wohl, weil ich dann merke, ja, mir geht es ja eigentlich genauso und da findet so ein offener Austausch statt. Und das ist das wahre Evangelium. Nicht diese gefakte Münze, dass wir Menschen nicht gut sind, sondern dass wir schuldig sind, wenn wir vor diesen heiligen Gott treten. Und dass wir von ihm, wir bedürfen der Errettung, wir bedürfen das, dass er uns entschuldigt, habe ich letztes Mal das Wort. Ich muss das erklären. Also es ist so, wenn jetzt, man hat so eine Untersuchung gemacht, wenn im Militär, also Leute, die vielleicht jemanden umgebracht haben oder irgendwelche Leute, die zu einem Täter geworden sind, was Schlimmes gemacht haben, wie können die diese Schuld wieder loskriegen? Und Psychologen sind zu dem Schluss gekommen, dass das Erste, was passieren muss, dass sie diese Schuld anerkennen und sagen, okay, ich übernehme Verantwortung, ich habe da was Schlimmes gemacht. Das war echt blöd und es war nicht gut. Und das Zweite ist, dass wenn sie diese Schuld auf sich nehmen, dass sie dabei auch ein Gefühl haben und sich reinversetzen, dass sie jemandem anderen was Schlimmes gemacht haben, dass das schlimm war. Also es muss ein Gefühl damit kommen, dass das nicht gut war. Und dann können sie mit dieser Schuld anfangen, umzugehen. Und das Dritte, was Psychologen sagen, und ich weiß das jetzt gerade aus einem Fall von einem Freund von mir, dem alle Ärzte genau das Gleiche gesagt haben, nämlich sie sagen, wir brauchen eine reale Wiedergutmachung mit der Person oder mit der Sache, die passiert ist. Und das sagen die jetzt auch diesem Freund von mir und ich denke mir, das kann nicht sein. Aber das stimmt ja, aber das funktioniert nicht immer, meine ich. Wir brauchen eine reale Wiedergutmachung, das heißt, es braucht eine reale Begegnung, eine Aussprache, wo man sagt, hey, ich habe dir 500 Euro geklaut, hier sind sie wieder, oder hey, ich habe deiner Tochter wehgetan, es tut mir leid. Es muss was Reales passieren. Jetzt behaupte ich aber, dass das ganz oft gar nicht möglich ist, weil die Leute vielleicht schon gestorben sind oder weil es schon vergangen ist und wir in einer neuen Lebensphase sind. Und da kommt das ins Spiel mit Jesus. An diesem Punkt, wo wir diese Last der Schuld von uns loswerden wollen und wo wir diese reale Begegnung brauchen, das sagt Jesus und das sagt uns das Evangelium. Der Himmel war offen. Und als der Himmel offen war, kam etwas von oben runter, nämlich Jesus zu uns. Wir bringen nichts von hier unten nach oben zu ihm. Und das ist der Moment, wo eine reale Person plötzlich hier an diese Stelle tritt und sagt, ich habe diese Schuld am Kreuz getragen und ich habe die Fähigkeit als Jesus, als reale Person, der auferstanden ist und der gekreuzigt wurde, habe ich die Fähigkeit in deinem Leben diese Schuld jetzt zu tragen. Das, was du verdient hättest, dort am Kreuz zu sein, das kann ich jetzt tun. Und das ist das Reale am Evangelium. Und das können wir nur erleben, wenn wir anfangen zu glauben. Das heißt, wer glaubt, wird selig werden. Wenn wir das heute Morgen glauben, wenn ihr das heute Morgen mitnehmt und das der Heilige Geist in euer Herz einprägen darf, dass da was passiert ist am Kreuz und dass in dem Moment, wo ihr von diesem Brot esst, von diesem Manna vom Himmel, ihr Gemeinschaft habt mit Jesus und das bei euch passiert, nämlich, dass diese Befreiung von Schuld passiert und dass ihr dann nicht mehr gut sein müsst, wenn ihr hier morgens herkommt, sondern ihr kommt hierher als schwache, arme, sündige Menschen mit all ihren Schatten. Und es ist völlig okay vor Gott, so zu kommen mit meinen Schatten, mit meinen dunklen Seiten. Und ich darf auch mal vor Gott sagen, hier ist meine Sünde, hier sind sie meine Probleme und ich werde sie nicht los. Aber ich lege sie jetzt hin und ich liebe mich trotzdem und ich liebe vielleicht sogar auch das, was ich hier tue, weil es ein Teil von mir ist. Und ich lege es dir hin und dann kommt diese reale Person, Jesus Christus, der das wegnimmt. Und das ist das Evangelium. Jesus hat es am Kreuz getragen und er kann es dir nehmen und kann dich jetzt in sein Reich mit reinnehmen, dein Reich komme. Und es bringt dich in eine Freiheit und in ein Leben, frei von Schuld. Und es ist ganz einfach, es steht in Johannes 1, Vers 8, wir sollen es bekennen. Also steht auch, wer denkt, der hat keine Sünde, das ist ein Lügner. Aber da steht einfach, bekenn's und nimm das an. Du musst lesen, 1. Johannes 1, Vers 8. Wer aber seine Sünde bekennt, dem ist er treu und gerecht, dass er ihn reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist der Knackpunkt, an den uns das Evangelium bringen will. Wer aber seine Sünde bekennt, dass wir vor ihm stehen und da mache ich jetzt den Übergang und dann spreche ich noch ein Gebet und vielleicht könnt ihr das auch mit mir sprechen. vergib uns unsere Schuld. Das Evangelium heißt, ich habe sie dir vergeben. Und da würde ich jetzt den Übergang so machen, dass wir heute das Vaterunser mal beten. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte immer so einen großen Respekt vor diesem Vaterunser entwickelt. Ich konnte das gar nie beten, aber vielleicht können wir es jetzt einfach ganz beten und diesen Verteil, vergib uns unsere Schuld, uns nochmal groß machen. Wenn ihr wollt, dürft ihr aufstehen, ihr dürft auch sitzen bleiben.